Ich war ein Solitär. Ich habe mich für andere Dinge einfach interessiert. Ich war eigentlich mehr mit den Freunden meiner Eltern zusammen. Die fand ich interessanter.
Herzlich willkommen in Folge 75 von Die Sucht zu sehen, dem Griesebach-Podcast. Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die etwas in der Kunst oder über sie zu sagen haben. Diese Woche zu Gast ist Ulrike Ottinger, eine der profiliertesten Avantgarde-Künstlerinnen Deutschlands. Sie wurde als Filmemacherin, Malerin und Fotografin bekannt und war mit Themen wie Queerness oder sehr starken weiblichen Hauptdarstellerinnen ihrer Zeit häufig voraus. Mit beinahe ethnologischem Interesse beleuchtet Ottinger Menschen, Szenen und Kulturkreise. Ihr Output ist beachtlich und mit ihren Arbeiten war sie mehrfach auf der Documenta vertreten. Ihre Filme werden auch regelmäßig zur Berlinale eingeladen. Dort erhielt sie im Jahr 2020 die Berlinale Kamera für den Dokumentarfilm Paris Calligramme. Ein filmischer Essay, der Ottingers persönliche Erinnerungen an die 60er Jahre mit einem Porträt der Stadt und einem Soziogramm der Zeit vereint. Heute ist Ulrike Ottinger 81, was man allerdings so gar nicht glaubt, wenn man vor ihr sitzt. Wir freuen uns sehr, dass sie heute bei uns ist und uns aus ihrer Jugend in Konstanz, ihren künstlerischen Anfängen in Paris und dem alten Berliner Westen erzählt, wo sie seit genau 50 Jahren lebt. Herzlich willkommen bei Die Sucht zu sehen, liebe Ulrike Ottinger. Frau Ottinger, die Liste Ihrer Fähigkeiten und Tätigkeiten ist sehr lang. Sie zählen zu den bedeutendsten deutschen Filmemacherinnen, sind aber auch Fotografin, Malerin, Theaterregisseurin und Performancekünstlerin. Ganz früh haben Sie angefangen zu malen. Wie genau hat das angefangen und wann?
Also das Malen selbst hat sehr früh angefangen, weil mein Vater schon eigentlich gemalt hat, hat Kunst studiert in Hamburg in den 20er Jahren. Und da habe ich natürlich sehr viel mitbekommen. Wir haben sehr viel Ausstellungen besucht. Schon als Kind habe ich sehr viel Ausstellungen mit meinen Eltern besucht. Und das war eigentlich sehr schön, weil mein Vater war so für das Bild zuständig. Der hat immer wunderbar erklärt, warum Bilder so und so aussehen. Und meine Mutter hatte eher sprachliche Qualitäten. Und das war irgendwie sehr schön, weil mein Vater konnte das, was ihn an den Bildern so begeisterte, oft gar nicht so gut ausdrücken. Aber meine Mutter hat das dann nochmal ausgedrückt. Aber er hat die Bilder verstanden, genau, und die Komposition. Das war eigentlich sehr, sehr schön, so dass ich also sehr früh angefangen habe zu malen und auch technisch sehr viel mitbekommen habe. Und als ich dann 62, sehr jung, 20-jährig nach Paris ging, war ich dann zuerst an der Beaux-Arts. Aber da war ich nur einen Tag, weil ich nicht die geringste Lust hatte, Streichholzschachteln abzuzeichnen oder so etwas zu machen.
Ihre Eltern, nehme ich mal an, mit der Konstellation hatten vollstes Verständnis, dass ihre 18-jährige Tochter allein nach Paris zum Kunststudieren geht? Oder gab's,
sie waren sie durchaus besorgt, aber meine Mutter war davon überzeugt, dass es richtig ist, dass man Erfahrungen macht. Ja. Und geht. Natürlich war sie sehr besorgt, vor allen Dingen meine Mutter. Ja, ja. Aber sie hat mich nicht gehindert, im Gegenteil, ja.
Mhm. Machte das denn irgendjemand, den Sie kannten, oder waren Sie wirklich in Ihrem Bekanntenkreisumfeld die Einzige,
die... Ich war ein Solitär in meinem Bekanntenkreis, ja. Ich habe mich auch, glaube ich, für andere Dinge einfach interessiert. Für die viele meiner Freundinnen und Freunde sich weniger interessierten. Ich war eigentlich mehr mit den Freunden meiner Eltern zusammen. Die fand ich interessanter.
Ja. Und Paris, weil das damals auf der Hand lag, wenn man sich für Kunst interessierte, oder weil Konstanz, wo Sie geboren sind und aufgewachsen ist, ja französische Besatzungszone
genau,
war?
Genau, das ist ja sehr typisch, glaube ich, für meine Generation, dass für uns lag die Zukunft im Ausland und nicht in Deutschland, das zu dieser Zeit sehr eingestaubt und bieder war. Aber für uns alle, also ich mittlerweile habe ich natürlich, als ich dann nach Berlin kam, bekam ich auch sehr viele Freunde aus dem Osten, nicht aus der ehemaligen DDR, die sind alle nach Moskau oder Leningrad oder St. Petersburg gegangen. Und wir im Süden sind nach Paris gegangen. Da haben sie ja einige. Sie haben die Trottas, sie haben die Ulla Stöckel, den Wim Wenders, den Schlöndorff. Wir sind nach Paris gegangen, die anderen sind in die USA gegangen und die anderen nach England. Ja. Also das ist sehr typisch, glaube ich, für meine Generation, dass die, die was machen wollten, die sind in diese Länder gegangen. Wir hatten ja auch eine Education dieser Art, nicht? Ja. Also wir hatten ja damals die sogenannten Kulturoffiziere. Also zum Beispiel war in Baden damals einer der Kulturoffiziere, der Alfred Döblin, nicht? Also in französischer Uniform. Und die haben dann Hefte mit literarischen Texten herausgebracht. Das war natürlich alles wunderbar. Ja. Und wir haben natürlich alle Französisch gelernt. Und bei mir kam dazu, dass ganz am Anfang gleich 45 meine Mutter für die Franzosen übersetzt hat. So kannten wir sehr viele Franzosen. Und dass wir eigentlich so etwas wie einen Jour fix hatten. Und jeden Freitagabend gab es bei uns, das war ja nach dem Krieg, man hatte überhaupt nichts. Und in dieser Zeit, aber man hat sich unterhalten. Ich war da ja noch ganz klein, aber so habe ich das erlebt, dass wir dann immer eine Gruppe von französischen und deutschen Gästen hatten und man hat diskutiert.
Ja.
Das war natürlich sehr interessant. Ja. Da waren Literaten dabei, auch junge Soldaten, die Künstler waren. Und so hatte ich sehr früh eine starke Beziehung zu Frankreich.
Ja. Einmal in Paris, wo sind Sie angedockt? Wo haben Sie gelebt und wie haben Sie gelebt? Und wo haben Sie sich bewegt, in welchen Kreisen?
Sehr einfach natürlich. Man hatte ja überhaupt kein Geld. Ich habe zuerst eben, das nannte sich Au-pair. Ich habe eine Zeit lang in der polnischen Botschaft in einem kleinen Dachkämmerchen gewohnt und habe morgens für die Söhne des Botschafters irgendwie ein Frühstück gemacht und habe sie zur Schule gebracht. Manchmal musste ich am Nachmittag noch was machen und dann bin ich ins Atelier gegangen. Ich war damals im Atelier Friedländer, weil ich Radierung lernen wollte, die Techniken der Radierung. Und dann bin ich ins Atelier gegangen und habe da gearbeitet. Also es war alles sehr einfach, sehr, also die Zimmerchen, wissen Sie, die waren so, dass sie auf ihrem Bett saßen und alle vier Wände berühren konnten. Das war alles sehr, aber man war eh immer im Café,
ja,
nicht?
Ja.
Und hat, ja. Ich habe ja zu dieser Zeit einen Film gemacht, Paris Calligramme, wo ich darüber spreche, gar nicht so sehr autobiografisch, also jetzt diese Geschichten mit den kleinen Kämmerchen oder so, sondern das ist eher das Porträt einer Generation und auch meines Umfelds damals und was uns, also mit meinen französischen Freunden, was uns interessiert hat, ja, und worüber wir gesprochen haben und wie das in unsere Arbeit, sei es literarischer Art oder bildkünstlerischer Art, Eingang gefunden hat.
Da möchte ich auch nachher gerne nochmal drauf zurückkommen, wenn Sie erlauben. Zunächst mal, wie würden Sie Ihre Malerei, Ihren Ansatz damals beschreiben? Ich glaube, Sie haben unglaublich viele verschiedene Einflüsse aufgenommen. Also sei das politisches Tagesgeschehen, Pop-Art, Comic sogar. Wie würden Sie es selber beschreiben?
Naja, am Anfang habe ich eigentlich noch so ein bisschen surrealistisch gearbeitet und habe mich von den unterschiedlichsten Dingen inspirieren lassen. Und dann war das ja so, dass man in Paris, es gab dann die Galerie Sonnabend und Flinker und einige andere. Und da sah man dann schon natürlich auch jemanden wie den Rauschenberg. Und ein bisschen später haben mich dann sehr die Arbeiten der englischen Popartisten interessiert, R.B. Kitai zum Beispiel, von dem war ich ganz begeistert, weil er etwas machte. Er hat auch Literatur und Bücher, hat er auch sehr viel gelesen. Ja, ich habe ihn dann auch kennengelernt in Paris kurz, also nicht sehr intensiv, kann ich sagen, dass ich mit ihm befreundet war, aber wir haben über seine Arbeit gesprochen. Und er war bei derselben Galerie, seine Grafiken waren bei derselben Galerie, wo ich auch war. Und ich habe dann sogar, als die Galerie mich mal nicht bezahlen konnte, weil sie kein Geld hatten, habe ich ein paar seiner Lithografien eingetauscht, ja, obwohl ich damals überhaupt kein Geld hatte. Ich musste mir wirklich überlegen, gehe ich jetzt ins Kino oder kaufe ich mir ein bisschen was zum Essen, ja, oder so. Aber ich war sehr fasziniert davon und habe das eigentlich sehr gerne gemacht, ja. Und ich habe die Sachen natürlich auch noch.
Sehr gut. Sie sind 1969 zurückgekehrt nach Deutschland. Sie waren damals verzweifelt, haben Sie in einem Interview erzählt. Warum?
Das war eine sehr schwierige Zeit. In 68 oder eigentlich schon etwas vorher wurde das sehr ideologisch und der Freundeskreis hat sich völlig überflüssigerweise zerstritten und das hat mich sehr deprimiert. Aber es kann auch sein, damals kamen ja die neuen Farben auf und die hatten sehr gefährliche Lösungen. Und ich glaube inzwischen, damals wusste man das nicht. Ich habe dann eine Art Nervenfieber bekommen und das ging mir physisch und psychisch sehr, sehr schlecht.
Wow.
Ja. Ja, und dann nach dem Mai 68 haben zwei meiner sehr engen Freunde sich umgebracht, ja. Und das war eine Phase, wo ich plötzlich sehr deprimiert war und irgendwie dann zurückging in meine Heimatstadt, aber dort dann gleich ein kleines Kulturzentrum aufgebaut habe, einen Filmclub, eine Galerie gemacht. Ich habe Multiples von all den Leuten gemacht. Ich liebte, war auf der ersten Art Basel mit diesen Multiples. Das war von Peter Klaassen, von also schon die Pariser Popleute, dann von der Lourdes Castro, die auch zu den Popleuten in Paris gehörte. Und das war so ein Schattenriss auf einem Plastikkissen, ja. Und von Fernand Tessier, der hat Objekte gemacht mit dem Busticket von Paris. Das war eine sehr wunderbare alte Zeit. Das war sehr interessant und damit hat er sehr toll jongliert und gearbeitet. Und die habe ich gemacht und dann, als es mir besser ging, wollte ich das, und ich habe einen tollen Filmclub gemacht, ja, also da hat man alles gesehen, was man sonst in Deutschland, glaube ich, auch in den Großstädten nur sehr schwer zu sehen bekam.
Das haben Sie organisiert dann?
Ja, ja, das habe ich alles gemacht, ja. Und ich habe den Filmclub habe ich mit der Uni in Konstanz zusammen gemacht, die gerade gegründet worden war. Und das habe ich alles. Und dann wollte ich das übergeben, habe gesagt, ich berate euch weiter, aber ich will jetzt weg und wieder arbeiten für mich, also selbst künstlerisch wieder weiterarbeiten. Aber ich brauchte einen Break. Ich glaube, das war sehr gut. Ich hatte so viel zu tun, dass ich gar nicht mehr an meine Probleme denken konnte. Ja. Und das war wunderbar. Und das war eigentlich sehr erfolgreich, was ich da gemacht habe. Aber
heute würde man sagen,
ich habe dann niemand gefunden, der das hätte machen können. Ja. Und die Stadt war, glaube ich, nicht gut beraten, das nicht zu unterstützen und vielleicht jemanden zu finanzieren, der es macht.
Ja.
Und niemand wollte das Risiko nehmen und niemand auf sich nehmen. Das ist ja immer so, nicht? Viele wollen ja keine Verantwortung. Und dann musste ich alles zumachen, ja. Und dann wollte ich nach New York gehen. Und dann kam ein Anruf von meinem Freund Wolf Ostell, der sagte, du machst doch jetzt Filme, ich mache hier ein Happening, das heißt Berlin-Fieber, willst du nicht kommen, das dokumentieren? Ich sage, ich komme sofort.
So entstehen, standen damals Lebensentscheidungen.
Ja, und dann kam ich und ich war noch nie in Berlin. Und ich fand das so fantastisch, dieses Berlin.
Das West-Berlin das war, natürlich noch das
ich
alte.
West-Berlin. Ich habe nicht geglaubt, dass es so etwas in Deutschland gibt wie West-Berlin.
Ja, was fällt Ihnen zuerst ein dazu, zu der Stadt? Was ist da Ihr Eindruck gewesen? Oder was?
Na, das wirkte alles noch wie in den 50ern auf mich. Ja, aber es war natürlich eine Großstadt und sie war natürlich eine hässliche Stadt, eine sehr hässliche Stadt, aber unglaublich interessant und lebendig. Und das hat mich fasziniert, ja. Und dann hatte ich natürlich auch die Freunde hier, eine ganze Reihe von Freunden, auch einige von den tollen österreichischen, wilden österreichischen Künstlern und eben Wolf Ostell und den Kahlen und es war so eine ganze große Gruppe. Luri kam auch immer und bei Ostell habe ich auch viele Leute kennengelernt und dann habe ich 3 oder 4 Wochen bei den Ostells gewohnt. Die ein unglaublich gastfreies Haus hatten. Und die Mercedes Ostell war ja auch so wunderbar. Und die haben diese großen Diners immer gemacht. Und Mercedes hat gekocht. Und es war irgendwie, es war sehr schön. Ja, es war ein sehr schönes Leben eigentlich.
Da war alles klar wahrscheinlich nach 4 Wochen.
Und dann habe ich mir gleich eine Wohnung gesucht. Ja.
In Schöneberg, haben Sie vorhin schon erzählt?
In Schöneberg, ja. In Schöneberg in der Erdmannstraße, ja. Und das war, da wohnten wir dann nachher sozusagen Rücken an Rücken mit David Bowie.
Ach, in der Hauptstraße.
Und mit Iggy Pop, weil die kamen natürlich auch öfter vorbei.
Ja.
Und er wollte mal, dass ich ein Plattencover für ihn mache, aber das wurde nichts, weil ich genau da einen Film machte und das war also völlig undenkbar, noch irgendwas anderes zu machen. Ja. Sonst hätte ich das richtig gerne
schon
gemacht.
Klar. Wie vollzog sich denn jetzt eigentlich der Sprung zur Filmemacherin?
Naja, das fing ja in Paris schon an. Ich habe in Paris, in Deutschland konnte man sich damals ja für Film, als ich wegging, nicht, sagen wir mal, gute Filme in Deutschland damals waren die ganz große Ausnahme. Ja, es gab keine Film, die war zerstört, nicht. Also nach der Nazi-Zeit war nichts mehr da. Und wie gesagt, einfach nur die Ausnahmen. Und in Paris habe ich dann wirklich Film kennengelernt, nicht? Und das hat mich fasziniert. Und ich habe damals bei meinen Ausstellungen in Paris, ich hatte nicht viele, aber die wenigen, die ich hatte, da habe ich das dann schon so gemacht, dass ich die Musik, die ich gehört habe, die mich in der Zeit fasziniert hat, wo ich was gemalt habe, und die Bücher, die ich gelesen habe, dass ich die, also die Bücher habe ich mit ausgestellt. Außerdem hatte ich so einen alten Plattenspieler, den man aufziehen konnte, und eine große Sammlung von Platten, also Schellackplatten noch, und aber auch anderen, die konnte man da spielen, und die habe ich dann gespielt, ja. Oder einmal habe ich ein Bild gemalt von Allen Ginsberg, und das habe ich auf eine dicke Holzplatte gemalt und dann habe ich sie komplett zersägt und wie ein Puzzle und habe das ausgeschüttet in der Galerie und die Vernissagenbesucher haben es dann zusammengesetzt, ohne dass sie wussten, was da drauf ist, nicht? Solche Sachen habe ich damals gemacht.
Ich habe ein Gemälde gesehen, das hat Maria Lasnik gemalt, von Ihnen zusammen mit Tabea Blumenschein, die dann später auch in Ihren Film mitgespielt hat. Das hängt, glaube ich, heute im Lehnbachhaus, das Bild. Was hat Sie verbunden mit Maria Lasnik?
Ich hatte ja viele Wiener Freunde und Freundinnen, also sowohl in der Malerei oder in der bildenden Kunst, wie auch sehr viel in der Literatur. Und die riefen mich an, sagten, die Maria Lasnik kommt nach Berlin. Das war mit dem DAD-Stipendium und sie war vorher in den USA. Und dann haben sie im Arsenal gleichzeitig ein Programm gemacht von ihr und von meinen Filmen. Und dann haben wir uns persönlich kennengelernt. Ich wusste aber über die Freunde und überhaupt wusste ich von ihr. Und dann haben wir uns gleich angefreundet. Und eines Tages sagte sie, ich hab Lust, euch zu porträtieren. Kommt doch raus in den Kreuzchensteig. Ich habe übrigens für das Lehmbachhaus einen lustigen kleinen Text geschrieben über diese Sitzungen mit Maria Lasnik.
Sehr schön.
Und von da an haben wir uns sehr viel gesehen. Wir haben sie überall mit hingeschleppt. Wir waren natürlich auch oft bei Ossi Wiener hier am Ufer im Exil und bei der Ingrid Wiener. Und so sind wir befreundet geblieben. Ja. Ich habe es auch fotografiert. Ja.
Das ist ein fantastisches Bild.
Sitzung. Mhm. Und das finde ich ein ganz interessantes Bild geworden. Also wie sie Tabea zeigt, so fast ein bisschen katzenartig und mich, also irgendwie so, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll.
Cool. Sie sehen cool aus.
Es ist ja natürlich schon, entspricht natürlich schon dem, wie wir aussehen. Trotzdem hat sie da was hineingelegt. Sie hat so ein bisschen durch uns durchgeguckt, so glaube ich, ja.
Über ihre Bedeutung ist man sich heute längst einig. Anlässlich ihres 80. Geburtstages gab es zum Beispiel eine große Ausstellung zu ihrem Lebenswerk in der staatlichen Kunsthalle Baden-Baden, an der Sie in zu großen Teilen auch mitgearbeitet haben. Richtig?
Ich habe sie komplett von A bis Z. Es gibt einen riesigen Plan, an dem ich, das war eigentlich ganz gut, während Corona, ja, habe ich fast für ein Jahr Berlin verlassen, bin aufs Land gezogen, habe in der Zeit 2 Bücher konzipiert und 2 Ausstellungen. Und die habe ich alle gezeichnet und die habe ich komplett selber gemacht. Und dann kamen die wunderbaren Kuratoren, also die Chala Ilk und der Adnan, und haben sich das angeguckt. Und dann sagte Chala, aber meinst du nicht, dass man im letzten Raum vielleicht doch deine Bilder zeigen sollte? Nicht? Ich hatte die Kunsthalle, das sind ja sehr schöne Räume. Räume aus einer anderen Zeit, aber sind wunderbar geschnitten, ein breiter Raum und dann wie ein U und rechts und links 2 Oktogone und so. Ich war entzückt. Ich habe mir das angeguckt und habe gesagt, ja, hier muss man eigentlich man kann einen wunderbaren Gang machen, ja, wo es dann wieder zurückgeht auf den Anfang. Also einen richtigen Parcours. Und das habe ich gemacht, habe ich lange dran gearbeitet, habe alles gezeichnet. Das sieht man im Katalog. Da ist die ganze Zeichnung, was genau in jedem Raum ist. Und das Einzige, was ich geändert habe, auf Wunsch von der Chala Ilk vor allen Dingen, war, dass ich im letzten Raum meine Bilder oder Pop-Art-Bilder oder Bilder der Nouvelle Figuration oder Figuration Narrativ, wie das damals hieß in Paris, dass ich die gezeigt habe. Was ich aber absolut eingesehen habe, weil es Sinn machte. Und ich hatte im letzten Raum mehr so dokumentarische Sachen nochmal. Aber ich hatte davor, als ich diesen Kunstpreis kriegte in Baden-Württemberg, mich sehr mehr auf das Dokumentarische konzentriert und meine Arbeit. Und deshalb machte es Sinn, es machte also im Parcours Sinn und auch Sinn, weil man beide Ausstellungen ein bisschen zusammen sah, das so zu machen.
Verstehe.
Ja.
Mhm.
Und also ich denke, also man sieht das ja auch am Katalog. Ich habe jedem Raum einen Namen gegeben und den immer auf die Schwelle geschrieben, also selber mit Kreide auf die Schwelle geschrieben. Und so hatte jeder Raum einen Namen. Und ich denke, der Katalog entspricht auch diesem Parcours. Und es gibt auch ganz interessante Stimmen von jüngeren und älteren Leuten, die sich Gedanken dazu gemacht haben.
Apropos, Sie, das sagte ich gerade schon, sind vor 2 Jahren 80 geworden. Und Sie haben mal sehr berührend beschrieben, wie das mit dem Alter für Sie ist. Nämlich von außen sehen die Menschen eine ältere Dame, aber die Innenwahrnehmung läuft sozusagen nicht parallel zu der Außenwahrnehmung. Haben Sie denn ein inneres gefühltes Alter?
Überhaupt nicht, ja. Also außer, dass man natürlich körperlich bestimmte Abstriche machen muss im Alter. Das ist völlig klar. Das ist bitter. Aber nicht, also man springt nicht mehr so die Treppen hoch wie früher. Oder sagen wir mal, diese Riesenreisen in die Mongolei oder nach Sibirien, die ich mit 70 ja noch gemacht habe, könnte ich jetzt sicher körperlich gesehen nicht mehr machen. Aber geistig ist das was ganz anderes, nicht? Und irgendwie interessiert mich das auch gar nicht.
Ja,
eigentlich.
Ja, ja.
Also ich beschäftige mich eigentlich nicht damit.
Und wahrscheinlich dieses, das Geheimnis, ja.
Dieses Körperliche, das muss man pragmatisch nehmen, nicht? Das ist so.
Wir haben in diesem Podcast 2 Fragen, die wir am Ende immer unseren Gästen stellen. Die würde ich jetzt auch Ihnen stellen. Mhm. Die erste lautet, wenn ich Ihnen ein Kunstwerk schenken würde, jedes auf dieser Welt, welches würden Sie sich aussuchen?
Das mir geschenkt würde.
Von mir, oh. Ja.
Ich habe so viele Lieblingsmaler.
Toll, wie Sie das durchgehen. Man sieht es richtig, wie Sie gucken.
Naja,
innerlich.
Das ist ja eine sehr interessante Frage. Also nur eines finde ich ja auch schwierig. Nicht, das ist
2. Sie kriegen 2.
Das ist ja ganz ungerecht, ja, wenn man da irgendwie etwas nennt. Ja. Ein Soutine. Und ein R.B. Kitai, eine Malerei. Das wäre meine Wahl.
Sehr schön, das hat noch niemand gesagt. Und jetzt kommt die letzte Frage, wahrscheinlich auch nicht so viel leichter. Mhm. Welches ist Ihr Lieblingsmuseum auf der ganzen Welt und warum?
Also ich kann nie sagen, dass das Beste oder das Erste. Aber kürzlich war ich in Louisiana und vielleicht war es auch das Wetter. Und das finde ich so wunderbar, wie das gestaltet ist. Die Landschaft, alles ist mitbedacht. Die Sammlung ist großartig. Das Gebäude ist wunderbar. Die Sachen sind sehr gut gehängt und installiert. Aber ich kenne natürlich viele andere. Also wenn ich jetzt an die ganzen tollen modernen Museen, die großen Architekturen denke, nicht, dann Bilbao, das ist natürlich auch. Aber so, es hat mich entzückt. Louisiana hat mich gerade so entzückt.
Abgeholt, ja. Ja, ich verstehe. Mhm. Frau Ottinger, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses schöne Gespräch.
Gerne.
Das war die 75. Folge von Die Sucht zu sehen. Wir bedanken uns fürs Zuhören, freuen uns schon wieder auf unsere nächsten Gäste und natürlich auf Sie. In 2 Wochen neu auf griesebach.com und überall, wo es Podcasts gibt.